das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Büchler.
Herzlich willkommen am Adventssonntag.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Über das Ziel scheinen sich fast alle Seiten einig zu sein. Je schneller der Krieg Russlands gegen die Ukraine endet, desto besser. Damit die schweren Luftangriffe, die auch in der vergangenen Nacht wieder ukrainische Städte getroffen haben, enden. Nur, wie man dieses Ziel erreicht und zu einem Waffenstillstand kommt, darüber konnte man sich bislang nicht verständigen. Heute verhandelten die USA und die Ukraine erneut. In Florida ging es um offene Punkte im überarbeiteten US-Plan. Die Ukraine pocht auf Sicherheitsgarantien und Souveränität. US-Außenminister Rubio gibt sich optimistisch. Und der deutsche Außenminister Wadefuhl sieht die Ukraine vor einer entscheidenden Woche. Tom Lehning.
Florida, Hallandale Beach. In den USA verhandeln hochrangige amerikanische Regierungsvertreter und eine ukrainische Delegation über einen möglichen Friedensplan. US-Außenminister Rubio zeigt sich optimistisch. Es geht darum, einen Weg in die Zukunft zu ebnen, der die Ukraine souverän, unabhängig und wohlhabend macht. Deutschland und die EU sind bei den Gesprächen in Florida nicht eingeladen. Im Bericht aus Berlin versucht der deutsche Außenminister, den Eindruck zu zerstreuen, die EU würde bei den Verhandlungen ins Hintertreffen geraten.
Wir sind in einer Führungsrolle. Wir sind auch konstruktiv, aber in dieser Situation ist das Wichtigste, was wir machen können, klarzumachen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen.
Tatsächlich ist es dem Bundeskanzler und anderen europäischen Vertretern kürzlich gelungen, die Ursprungsfassung des von Russland und den USA verhandelten 28-Punkte-Plans zugunsten der Ukraine zu überarbeiten. Dennoch reagiert die EU meist nur, anstatt zu agieren. Das liege daran, dass der EU eine einheitliche Linie fehle, meint Politikwissenschaftlerin Deitelhoff.
Ich glaube nicht, dass innerhalb von Europa tatsächlich Konsens darüber besteht, was man eigentlich erreichen will in der Ukraine und welchen Preis man dafür zu zahlen bereit ist.
Einen Konsens will Deutschland herstellen und in der EU eingefrorene russische Staatsgelder der Ukraine als Kredite zur Verfügung stellen.
Um zu zeigen, in der Tat, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, dass die hinreichenden finanziellen Mittel da sind, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen.
Doch aktuell besteht in der EU noch keine Einigkeit darüber, wie mit den eingefrorenen russischen Geldern zu verfahren ist. Der EU bleibt bislang die Beobachterrolle.
Marion Schmickler in New York. Marion, was hört man denn von den Verhandlungen in Florida? Was sind die strittigen Punkte?
Ja, die Verhandlungen sind vor 2 Stunden zu Ende gegangen und wir haben es eben gehört, danach waren eigentlich beide sehr zufrieden und haben gesagt, es seien konstruktive, auch erfolgreiche Gespräche gewesen. Marco Rubio hat allerdings dann auch direkt eingeschränkt und gesagt, es gäbe noch viele Details und vor allem auch komplizierte, sensible Details zu klären. Da dürfte es um Gebietsabtretungen gehen, um die Sicherheitsgarantien. Viel mehr hat er allerdings nicht gesagt. Wir wissen tatsächlich nicht genau, wo der Friedensplan von Donald Trump im Moment steht. Er hatte ja mal 28 Punkte, ist dann auf 20 reduziert worden von einem sehr russlandfreundlichen Plan zu einem nach den Verhandlungen mit den Europäern auch für Europäer akzeptablen Plan. Aber klar ist, das sagt auch Präsident Zelensky, es werden wichtige Tage kommen und er sagt auch, es kann noch viel passieren.
Wichtige Tage ist das Stichwort. Wie geht's jetzt weiter? Wie sieht der Fahrplan aus?
Ja, Zelensky wird morgen bei Präsident Macron in Paris zu Besuch sein. Er hat heute schon mit NATO-Generalsekretär Rutte gesprochen, mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Interessanter und spannender dürfte vielleicht sogar noch der Besuch von Donald Trumps Sonderbeauftragten in Russland sein. Steve Witkoff wird morgen nach Moskau fliegen, wahrscheinlich auch gemeinsam mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Und Trump schwebt wahrscheinlich sowas vor wie beim Gaza-Deal, den auch die beiden ausgehandelt haben, wo Witkoff zuständig war für die politische Seite und Kushner für die wirtschaftliche Seite, also dafür zu sorgen, dass bei diesem Plan nicht nur am Ende ein Friedensplan rauskommt, sondern dass die USA auch wirtschaftlich profitieren und auch möglicherweise die Trump-Familie wirtschaftlich profitiert. Genau das erwarten die Medien hier auch. Die sagen, es geht nicht nur um einen Friedensplan, sondern es geht um einen Wirtschaftsplan, es geht um Geld. Was allerdings hier auch durchaus auf Kritik stößt, selbst bei den Republikanern. weil auch die sagen, es kann nicht sein, dass wir einerseits pro Amerika, also America First sind und andererseits pro Russisch, das passt nicht zusammen.
Marion Schmickler, vielen Dank nach New York. Nach seinem Besuch in der Türkei, wo nur eine winzige christliche Minderheit lebt, ist Papst Leo heute weitergereist in ein Land mit einem wirklichen Nebeneinander der Religionen, in den Libanon. Doch es sind nicht nur die vielen Anhänger der christlichen Kirchen, die das katholische Oberhaupt in ihrem Land erwarten. Auch in Stadtvierteln der Hauptstadt Beirut, die die islamistische Hisbollah kontrolliert, wurden heute Vatikanflaggen geschwenkt. Hier hoffen viele Menschen vor allem auf eine Friedensbotschaft, auch wegen des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah. Vera Rudolph.
Seit Wochen fiebern sie dem Besuch von Papst Leo dem 14. entgegen. Morgen werden sie bei seinem Treffen mit der christlichen Jugend für ihn singen. Rund ein Drittel der Bevölkerung im Libanon sind Christen, so viele wie in keinem anderen Land im Nahen Osten. Das Christentum im Libanon ist das Letzte. Wenn wir uns Syrien oder zum Beispiel den Irak ansehen, machen Christen dort nur noch etwa 0,5% der Gesellschaft aus, obwohl es früher viel mehr waren. Auch wir Christen im Libanon sind unter psychologischem Druck. Fast alle meiner Freunde, die mit mir studiert haben, sind ausgewandert. Ein Besuch im Krisenland. Am Abend hält der Papst seine erste Ansprache, mahnt zum Frieden als Gemeinschaftsprojekt, um Abwanderung zu verhindern. Deshalb sind alle Christen und Muslime zusammen mit allen religiösen und zivilen Teilen der libanesischen Gesellschaft dazu aufgerufen, sich dafür einzusetzen. Der Präsident des Landes, laut Verfassung stets ein Christ, erhofft sich vom Papstbesuch Beistand. Bis Ende des Jahres soll er die Hisbollah entwaffnen. Doch das gelingt bisher kaum. Israel behauptet, die Hisbollah rüste sogar auf und greift täglich im Süden des Landes an. Seit dem Beginn der Waffenruhe vor einem Jahr haben UN-Friedenstruppen mehr als 10.000 Verstöße Israels dokumentiert. Erst vergangene Woche fallen wieder Bomben auf einen südlichen Vorort der Hauptstadt Beirut. Anhänger der Miliz, der einst mächtigsten Kraft im Land, trauern um ihren Militärchef. Morgen wird Youssef auf den Papst persönlich treffen. Wie viele fürchtet auch er, dass der Konflikt in seinem Land eskaliert. Wir haben große Angst und alle reden darüber, dass die Kämpfe wieder aufflammen werden, wenn der Papst das Land verlässt. Sie werden für ihn singen über die Not im Land und den Krieg, den sie leid sind, und von ihrer Hoffnung auf Frieden.
Wie der Mensch selbst zum Schöpfer werden kann, das sehen wir vor allem mit den Entwicklungen der künstlichen Intelligenz. Vor genau 3 Jahren hatte die ihren großen Durchbruch, als ChatGPT für jeden zugänglich wurde. Mit diesem oder vergleichbaren Programmen reichen ein paar Klicks oder Sprachbefehle, um einen Menschen zu kreieren, zumindest digital. Und so setzt auch die Modelbranche oft nicht mehr auf echte Menschen. Was sich da verändert, zeigen Klaus Hesseling und Svea Eckert.
Sie ist nicht echt. Und der Hintergrund auch nicht. Das Model ist KI-generiert. Beim Versandhändler Otto setzen sie dafür ein Programm ein. Ein Satz an die KI reicht. Aussehen, Pose und Hintergrund generiert der Computer. Täuschend echt.
Wenn man sich KI anguckt, was konnte KI vor einem halben Jahr? Und da hatten wir genau diese Sachen. Models sahen künstlich aus. Aber tatsächlich ist die Entwicklung von KI in dem Bereich relativ schnell. Das bedeutet, dass wir jetzt, heute, Bilder herstellen können, wo es in Teilen unmöglich ist fast für Kunden zu sagen, ist das ein echtes Bild oder ist es ein unechtes Bild?
Es ist eine Revolution für die Arbeitswelt, die unscheinbar begonnen hat. Modelagentur-Inhaberin Doreen Leifheit ist damit konfrontiert. Models werden weniger gebucht, Jobs verändern sich.
Die Visagisten haben viel weniger Jobs schon jetzt, weil man eben das Make-up mit der KI hinterher drauf machen kann. Auch Fotografen können ersetzt werden durch sowas oder eben auch Locations. Und Models, wenn man sie ersetzt, sowieso. Also es sind Millionen Jobs, die auf dem Spiel stehen.
Weltweit könnten 92 Millionen Jobs durch KI in den nächsten Jahren ersetzt werden, schätzt das World Economic Forum. Gleichzeitig würden neue Berufe entstehen. Und manche Aufgaben bleiben klar menschlich.
Kreative Prozesse, beispielsweise auch empathische Kommunikation, Kontextverständnis, da sind KI-Tools sehr schlecht drin. Da kann ich wenig KI Aufgaben implementieren. Das heißt, die Jobprofile werden sich stark verändern. Wie stark hängt davon ab, wie mein Job aufgestellt ist.
In der Modelagentur versuchen sie sich anzupassen, Strategien zu finden, die neue Technik zu nutzen, statt sie zu bekämpfen.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga ist es momentan ja unten in der Tabelle spannender als oben. Und Julia, Mainz 05 steckt schon nach 12 Spieltagen mittendrin im Abstiegskampf.
Ja, viele fragen sich, was ist bitte mit Mainz los? Die Mannschaft ist mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Seit 8 Ligaspielen gab es schon keinen Sieg mehr. Heute gegen Freiburg hat Trainer Bo Henriksen 9 neue Spieler in die Startelf gepackt, aber gebracht hat es eben auch nichts. Mainz verliert mit 0:4 und macht sich das Fußballleben dabei auch noch selbst schwer.
Beim Tabellenletzten Mainz 05 hat am Abend so gut wie nichts funktioniert. Der SC Freiburg hingegen hat im Heimspiel gegen die Rheinhessen gut lachen. Nach 12 Minuten und einer Ecke ging das Team von Trainer Julian Schuster in Führung. Torschütze Lukas Kübler, für den Abwehrmann sein erstes Saisontor. Das Team von Bo Henriksen, seit 7 Spielen sieglos, an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Ganz anders der Sportclub. Mutig und mit viel Schwung ging es Richtung Mainzer Tor. Höhler auf Grifo, ein einfaches 2:0.
Es war von vorne weg bis nach hinten wirklich komplett geschlossen, sehr, sehr griffig. Das ist wichtig. In Spielen gegen Mainz musst du diesen Kampf annehmen, diese Zweikämpfe. Und das haben sie getan.
Nach knapp einer halben Stunde wurden aus 11 Mainzern nur noch 10. Paul Nebel heftig gegen das Schienbein von Philipp Lienhardt. Klare Sache, rot für den Mainzer. Die zweite Hälfte, Freiburg in Überzahl und weiterhin mit Lust auf Offensivfußball. Johann Manzambi, ein netter Doppelpass. Das 3:0. Der Sportclub einfach zu gut, Mainz desaströs.
Im Moment ist fast keiner von uns in Topform, das muss man einfach sagen. Das ist das, was wir in erster Linie beeinflussen müssen. Wir verteidigen mannschaftlich und individuell nicht gut genug in dieser Saison.
In der Nachspielzeit sogar noch der 4. Freiburger Treffer, Patrick Osterhage, auch er ohne Probleme. Freiburgs Trainer Julian Schuster natürlich happy. Mainz-Coach Bo Henriksen mit böser Miene zu bösem Spiel.
Der Hamburger SV spielte zu Hause gegen seinen Lieblingsgegner, den VfB Stuttgart. Sie sehen es hier, frenetischer Jubel. Gegen keine andere Mannschaft gewann der HSV in der Liga öfter als gegen Stuttgart, insgesamt 45 Mal. Heute aber war es ganz schön knapp.
Diesen Moment werden Sie in Hamburg noch lange in Erinnerung behalten. Spätes Glück ist manchmal besonders schön.
Ja, ich glaube, mal wieder ein Kapitel reicher hier, das Volksparkstadion. Habe schon viele, viele schöne oder emotionale Momente erlebt. Der reiht sich da ganz oben weit mit ein. In der letzten Minute in Unterzahl gegen eine Top-Mannschaft zu gewinnen, natürlich was ganz Besonderes und mal wieder total emotional.
Gegner Stuttgart beginnt das Spiel ohne einige seiner Topspieler. Der HSV mit der ersten guten Möglichkeit nach 17 Minuten und die nutzt Robert Glatzel, vollendet hanseatisch kühl zum 1:0. Stuttgart noch nicht richtig im Spiel, die Führung für die Hamburger. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß reagiert, bringt für die zweite Hälfte 2 Stammkräfte und das zahlt sich nach 54 Minuten aus. Leveling eingewechselt, HSV-Keeper Heuer Fernandes lässt den Ball abprallen vor die Füße vom ebenfalls eingewechselten Dennis Undav. 1:1 der Ausgleich für die Stuttgarter. Da dachten die Gäste,
entweder gewinnen wir es oder es geht halt unentschieden aus. Und am Ende haben wir es verloren und das ist viel brutaler geht's kaum.
In der 4. Minute der Nachspielzeit entwickelt sich aus diesem Freistoß der Stuttgarter noch ein Hamburger Konter. Der HSV 13 Minuten in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte, aber mit einem Fabio Baldé, der auf und davon geht. Und ein Auge für Fabio Vieira hat, der 2:1 Siegtreffer für den Aufsteiger.
Es geht darum, besondere Momente gemeinsam zu erleben. Und das war heute definitiv ein sehr besonderer Moment mit vielen Widerständen. Die Mannschaft hat dem standgehalten und dann noch mal das glückliche Tor erzielt.
2:1, 3 Punkte für den HSV, aber irgendwie noch viel mehr.
Es war ein wilder Fußballnachmittag für die Fans von Eintracht Frankfurt. Erst die Nachricht, dass Top-Torjäger Johnny Burkhardt dieses Jahr gar nicht mehr spielen kann. Die Verletzung an seiner Wade ist nämlich schwerer als gedacht. Und dann rennt die Eintracht gegen Wolfsburg lange einem Rückstand hinterher. Am Ende gibt es dann noch ein 1:1 und vor allem große Aufregung.
Es läuft die erste Minute der Nachspielzeit, als ganz rechts Wolfsburgs Wavro Frankfurts Theat zu Fall bringt. Der Video Assistant Referee schaltet sich ein. Schiri Osmers überprüft und bewertet den Kontakt am Fuß.
Nach Ansicht der Bilder liegt ein Foulspiel der Nummer 3 von Wolfsburg vor. Finale Entscheidung, Strafstoß.
Und die Wolfsburger verstehen die Welt nicht mehr.
Irgendwas hat er gepfiffen. Und das ist unakzeptabel. Aber das ist immer dasselbe, immer gegen Wolfsburg. So ist mein Gefühl auch über die letzten Jahre. Und ich kann es einfach beurteilen, weil ich einfach schon so lange dabei bin und auch spiele. Ich muss ehrlicherweise sagen, es macht einfach keinen Spaß mehr.
Frankfurts Michy Batshuayi trifft zum späten Ausgleich. Zum 1:1. Aber der Reihe nach, die Eintracht ist die klar bessere Mannschaft, hat Möglichkeiten, doch das verletzungsbedingte Fehlen von Top-Torjäger Johnny Burkhardt ist jederzeit spürbar.
Natürlich hast du gemerkt, dass dann so ein Spieler, der auch schon einige Tore geschossen hat in seiner Karriere, dass das so ein bisschen gefehlt hat.
Nach der Pause sind es die Gäste aus Wolfsburg, die in der 67. Minute durch Aaron Zehnter in Führung gehen. Und bis kurz vor Schluss wieder sichere Sieger aussehen, bis Batshuayi vom Elfmeterpunkt trifft. Die Eintracht hat in der 8. Minute der Nachspielzeit sogar noch die Chance zum Sieg durch Doan. Es bleibt beim Unentschieden, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft.
Wir schauen auf die Tabelle nach dem 12. Spieltag. Kurz und knapp die Bayern ganz oben, dahinter Leipzig und Dortmund. Stuttgart auf 6, direkt vor Frankfurt. Der HSV klettert auf Platz 13 und ganz unten jetzt der FC St. Pauli und eben Mainz. Bei der Handball-WM der Frauen hat das deutsche Team am Abend den 3. Sieg im 3. Spiel klargemacht. Zum Abschluss der Vorrunde ging es in Stuttgart gegen Serbien, aber auch gegen die bisher schwierigsten Gegnerinnen waren die deutschen Handballerinnen kaum zu bremsen.
So sieht ein Gruppensieger aus. Das DHB-Team bezwingt auch Serbien klar und marschiert mit weißer Weste in die WM-Hauptrunde. Das Team von Trainer Markus Gaugisch in Weiß macht direkt von Beginn an klar, in welche Richtung die Partie verlaufen soll. Antje Döll zum 6:2 nach knapp 9 Minuten. Dem deutschen Tempohandball hat Serbien wenig entgegenzusetzen. Wieder Döll, 16:6. Es ist bereits ihr 7. Treffer im laufenden Spiel. Die Serbinnen, bis dato auch mit 2 Vorrundensiegen, finden erst gegen Ende des ersten Durchgangs in die Partie, können zur Pause durch Jovovic auf 17:10 verkürzen. Die Deutschen gehen in der 2. Halbzeit dann in den Verwaltungsmodus über, halten das Team vom Balkan auf Distanz. Alexia Hauf mit dem 27:16. Das letzte Tor der Partie erzielen dann zwar die Serbinnen, Radovic zum 31:20 Endstand. Die DHB-Frauen fahren aber einen nie gefährdeten Sieg ein und nehmen damit die Maximalausbeute von 4 Punkten mit in die Hauptrunde ab Dienstag in Dortmund.
Und wir werfen den Ball rüber zu dir, Pila. Morgen meteorologischer Winteranfang. Was bedeutet der denn in Wetter übersetzt?
Ja, der wird bei uns gar nicht mal so schlecht. Für viele bedeutet das am Montag erstmal relativ viel Sonnenschein. 2 bis 5 Stunden Sonnenschein sind da drin. Nur im Südosten bleibt es ein bisschen grauer. Am Dienstag erreichen uns dann aus Westen her schon wieder neue Tiefdruckausläufer. Das heißt, da wird es dann in der Westhälfte deutlich grauer. Im Osten scheint dagegen noch ein bisschen die Sonne. Heute Nacht breitet sich jetzt das Regenband noch weiter nach Südosten hin aus. Und dahinter lockern die Wolken auch mal verbreitet auf. Und Vorsicht, hier kann es dann vor allem im Südwesten auch mal glatt werden durch überfrierende Nässe. Morgen dann eher freundliches Wetter mit teilweise viel Sonnenschein, ein paar lockeren Wolken. Aber zum Abend hin kommen dann aus Nordwesten schon wieder dichtere Regenwolken aufgezogen, die halt hier und da ein bisschen nass von oben bringen. Die Temperaturen heute Nacht 7 Grad auf Helgoland und vor allem in Richtung Südwesten auch noch mal leichter Frost bis minus 2 Grad. Morgen tagsüber dann vor allem ein bisschen kälter im Osten, 1 Grad im Erzgebirge und bis 9 Grad am Niederrhein. Und in den nächsten Tagen, am Dienstag, dann schon wieder ein neuer Tiefausläufer, eben mehr Wolken aus Westen. Und insgesamt sieht es dann auch die Woche über so aus. Im Westen teilweise dichtere Wolken, etwas Regen, im Osten etwas mehr Sonnenschein, aber dafür dann ein bisschen kühler.
Vielen Dank, liebe Pila. Dankeschön, schönen Feierabend.
Gerne.
Und das waren unsere Tagesthemen für diese Woche. Jetzt geht's hier weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und da stehen Orte im Mittelpunkt, die unsere moderne Welt prägen. Die Architektur nämlich von Rechenzentren.
Mhm, und morgen begrüßt ihr dann hier Ingo Zamperoni zu neuen Tagesthemen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis bald.
So ist es. Tschüss.